Hi, ich bin's, Andrea. Bevor es heute losgeht, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Wenn ihr nach diesem Podcast Lust bekommen habt, direkt von Sven Goller zu lernen, wie ihr richtig gute Drinks mixt, dann habt ihr dazu am Samstag, 9. August 2025, die Möglichkeit. Wir organisieren nämlich gemeinsam mit dem Team rund um den Newsletter Feines aus Franken an diesem Nachmittag ein interaktives Cocktail-Tasting im Schwarzen Schaf. Wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr unter www.fränkischer-talk.de im Artikel zu diesem Podcast. Seid schnell, die Tickets sind begrenzt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich habe aber jetzt letztens mal angefangen, dann die Drinks von meinen Mitarbeiterinnen zu probieren. Einfach, natürlich weiß ich, wie die schmecken oder so. Aber ist mir dann auch aufgefallen, ist ja total doof, weil ein Drink entwickelt sich ja auch über Zeit, dass ich das dann auch mal bestelle und dann mal probiere. Aktuell mein Lieblingsdrink ist, glaube ich, bei uns, den haben wir gerade nur so auf der Special-Karte, weil den haben wir letztes Jahr im Sommer gemacht. Salsa Verde heißt der. Mhm. Ist ein genialer Drink von Alina, ist quasi ein Clarified Milk Punch. Das heißt, wir geben einen Cocktail in Milch. Durch die Säure des Cocktails trennt sich das Casein vom Protein und über das Casein filtert man quasi über ein Tuch den Drink. Das heißt, der Drink ist komplett grün, es sind nur grüne Zutaten drin, Jalapeno, Koriander, Limette, grüne Paprika, Tabasco, bisschen Chili, Limettensaft und das Ganze wird dann alkoholfrei in Kokos-Sojamilch gegeben. Quillt dann auf und dann filtern wir das über einen Tag, über diesen Kaffeefilter, dann ist der Drink nicht mehr grün, sondern klar.
Crazy.
Und dann geben wir dazu Tequila oder Mezcal, das ist ein bisschen unser Thema. Mhm. Und dann Salsa Verde, also grüne Salsa, ist aber klar, hat eine grüne Deko, einen kleinen Limettendisc und das schmeckt einfach total, das schmeckt total gut. Durch die Filterung bleibt auch die Schärfe im Filter hängen, das heißt, es schmeckt nur noch Chili, ist aber nicht scharf, also nur so ganz minimal. Und das ist halt cool, weil das ist optisch weiß, schmeckt aber grün.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einem Mann, der seit 2017 ganz offiziell einer der besten Barkeeper und Cocktailmixer Deutschlands und seit Oktober bester Gastgeber Deutschlands ist, der es geschafft hat, dass Getränke mit Süßholz, Rauch und Essig sehr viel besser schmecken, als es klingt, der bekennender Fan von Schnaps mit Fleischeinlage ist, der als einer der wenigen oberfränkischen Gastronomen lediglich eine Sorte Bier in 0,33 Flaschen verkaufen kann und trotzdem dafür nicht schief angeguckt wird, der als Cocktailmixer im Players in Ebensfeld mit Caipirinhas und Whisky Cola angefangen hat, der vom Stern angerufen wird, wenn der mal wieder Hinweise zum Thema Drinks braucht, der für seine Bar auf eine mögliche Karriere als Politikprofessor verzichtet hat, der mit seiner Bar das Schwarze Schaf die Biermetropole Bamberg deutschlandweit in den Cocktail-Olymp gehoben hat. Herzlich willkommen, Sven Goller. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Das hört sich ja alles viel besser an, als es tatsächlich ist.
Was davon stimmt denn nicht?
Ich glaube, es stimmt alles.
Ja, dann ist es auch richtig. Deine wundervolle Bar heißt das Schwarze Schaf. Dieser Name ist ja mittlerweile völlig falsch, denn ihr seid ja nicht sozusagen der negative Ausreißer, sondern ihr seid der totale positive Ausreißer. Braucht deine Bar eigentlich jetzt einen anderen Namen?
Ich glaube nicht. Also das war ja, ist schon immer so ein bisschen Augenzwinkern, dass man kann das ja so oder so sehen mit dem schwarzen Schaf. Man kann sich ja auch positiv aus der Herde wegbewegen. Nicht jetzt da irgendwie den Kollegen irgendwas absprechen zu wollen, aber wir haben halt schon immer irgendwie Sachen anders gemacht. Mittlerweile vielleicht machen wir Sachen nicht mehr anders, sondern vielleicht ist das Niveau jetzt auch in der ganzen Stadt auch ein anderes vielleicht, würde ich mal sagen, weil wir sehr viel gute Kolleginnen und Kollegen haben. Aber damals war das natürlich schon was anderes, wenn man eine Zitrone auch einfach mal ausgepresst hat, um den Saft zu nehmen und nicht die Flasche zu kaufen und so. Und das ist ja schon so augenzwinkernd. Das Schwarze Schaf ist ja einfach so ein kleiner Name, den, glaube ich, auch viele sich mit identifizieren können und das vielen Leuten dann auch immer ganz gut gefällt, wenn sie das so hören.
Jetzt hast du das gerade selber schon gesagt, was ich in Bamberg ganz besonders großartig finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Barbesitzerinnen und Barbesitzer eigentlich mehr eine Community sind als Konkurrenten. Das ist ja nicht üblich. Also gerade im Gastrobereich ist es ja schon in manchen Städten so, dass sich eine, ja irgendwie, dass einer der anderen wirklich keinen Erfolg gönnt. Bei euch ist es eher so, ihr teilt euer Wissen miteinander, ihr macht Sachen miteinander. Wie ist das denn eigentlich entstanden?
Ich glaube, das kommt daher, dass wenn Leute ein ähnliches Mindset haben, dass man, wenn man sich dann gut versteht, dann ist das auch erstmal schon mal sowas, wo man vielleicht gar kein Konkurrenzdenken hat. Und zusätzlich natürlich, wenn man in so einer kleinen Stadt ist und 5 Leute irgendwie Bock auf gute Drinks haben, bringt es ja gar nichts, wenn man dann nicht zusammenarbeitet, ne, sag ich mal so. Aber auch allgemein gesprochen hilft es ja immer. Ich glaube, im Englischen gibt es da so ein Sprichwort, so High Tide Rises All Boats, so wenn halt, wenn man halt zusammenarbeitet und so quasi die Qualität auf der Fläche besser wird, verstehen das vielleicht auch mehr Leute, sind bereit, das dann auch so mitzugehen und dann auch vielleicht alle Bars dann dementsprechend so voll zu machen. Ne? Mhm. Und ist ja auch immer noch wieder schön, wenn man abends, wenn Leute nicht aus dieser Stadt kommen, Touristen vielleicht sind, und dann sagen, okay, wo können wir jetzt noch hingehen? Und es ist ja viel schöner zu sagen, ey, da und dahin, sagt liebe Grüße, als zu sagen, oh, keine Ahnung, ich gehe hier gar nicht gern selber weg. Wo ich so, warum bist du dann hier in der Stadt, ne? Und in der Barszene allgemein, so jetzt für Deutschland, aber auch wenn wir internationale Gäste haben gesprochen, ist das schon so ein Thema, was die meisten auch leben. Also, dass man in der Barszene eigentlich keine großen Geheimnisse hat, sich gegenseitig hilft, versucht, dass alle besser werden und wir auch irgendwie Interesse dran haben, dass Leute halt Bock drauf haben, was wir machen. Und das hilft natürlich, wenn dann ganz viele Leute da sich gegenseitig supporten.
Ja, das hast du ja auch echt zu einem System gemacht, darüber reden wir aber später noch. Aber nochmal zurück zu diesem Thema Bamberg als absolute Biermetropole. Und dann kommt dann jemand, 2012 war das, wenn ich richtig gerechnet habe, und sagt, so, also es kann ja wohl nicht sein, dass man hier nur schlechte Drinks kriegt, ich will jetzt mal was Vernünftiges haben, und macht in dieser Stadt eine Cocktailbar auf. Und du warst ja von Anfang an dabei irgendwie als,
genau, also,
als Studi, ne?
Du, ja, also Stefan Zwoster hat die Bar eröffnet und da lag, glaube ich, eher auch so der Fokus, er will wohin gehen, wo es cool ist. Die Drinks kamen dann so ein bisschen über mich, Kai, Runge, Chris, Christian Herberholz, wir waren so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, die dann auch angefangen haben zu sagen, okay, wir könnten ja auch coole Drinks in der Bar machen. Und das war natürlich damals schon ein bisschen frech, wo wir ja zum Beispiel, ich bin ein großer Biertrinker und Bierfan, also ist jetzt nicht so, dass ich was gegen Bier habe, aber das war halt irgendwie interessanter. Ne? Das ist natürlich auch, wenn man noch jünger ist, ist natürlich auch irgendwie cool, verschiedene Flaschen aus verschiedenen Ländern, Flüssigkeiten, die irgendwie coole Geschmäcker machen, da kann man auch viel mehr machen als eine Flasche auf- und einschenken. Das ist natürlich schon so eine Faszination, ne? Und dann haben wir natürlich das Glück gehabt, dass das so ein richtiger Zeitpunkt war. Also, dass halt auch andere Leute, wie halt jetzt der Memo, der immer noch das Freiraum macht, oder die Linda den Kaventsmann macht oder so, dass halt so andere Leute auch irgendwie in dem Kosmos waren und wir dann zusammen einfach, sag mal, Blödsinn gemacht haben, der gut geschmeckt hat und das dann irgendwie so funktioniert hat für uns alle.
Ich habe gehört, dass du dich am Anfang über Blogs und Bücher erstmal in dieses ganze Thema reingenördet hast. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nur sauschwer vorstellen, weil das ja ein total geschmacksgetriebenes Tun ist. Also klar kann ich von irgendwelchen Verhältnissen lesen, wie viel Säure, wie viel Süße, wie viel Spirituose muss ein Drink haben, damit er gut passt. Aber in der Theorie ist das ja was ganz anderes, als wenn ich das vor mir habe. Und Zitronensaft ist was anderes als Limettensaft, Limettensaft ist was anderes als Essig, alles drei ist Säure. Wie hast du das, was du da gelesen hast, dann auch tatsächlich quasi mit deinen Geschmacksnerven umsetzen können? Hast du das alles zu Hause eingekauft und ausprobiert und nachgemixt?
Also das ist tatsächlich, habe ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber ich glaube, so das Grundsätzliche ist, ich habe ja mal in einer Sportsbar in Ebensfeld gearbeitet. Da lernt man halt so die Grundzüge. Und dann ist natürlich schon was anderes, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt in einem Buch gelesen, es ist vielleicht schon wichtiger, was für Zutaten man reinmacht. Ist erstmal logisch, aber man kommt ja immer erstmal von was. Und dann sind es die kleinen Dinge, ne? Nehme ich den Limettensaft pasteurisiert aus der Flasche oder schneide ich die Limette frisch aus, presse die aus und schmecke das mal, die zwei Drinks einfach nur eine Zutat ändern. Das ist ja so das Erste, ne? Also die Klassiker gut machen. Also ein Whisky Sour gut machen. Den Whisky kaufe ich ein. Gut, da kann ich schauen, ist der gut. Den Zucker kann ich selber machen oder nicht. Macht aber bei Zucker meistens keinen großen Geschmacksunterschied. Bei weißem Zucker. Schmeckt einfach nur süß. Und dann habe ich nur die Zitrone, die entscheidend ist. So. Und dann natürlich das Eis und die Shake-Technik. Aber also erstmal so ist die Zitrone. Wenn die Zitrone frisch ist, schmeckt es ganz anders. Das ist so das Einfache. Das andere kommt danach, glaube ich. Und was natürlich schon so das Thema ist, Ich habe damals nicht auch studiert und ein Cocktailbuch lesen ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen eher so Freizeit, aber ähnliche Herangehensweise wie einen politikwissenschaftlichen Text. Also es ging dann schon sehr viel auch um Methode, also bei Politikwissenschaft geht es ja auch um Methode, Wissenschaft etc. Und bei einem Cocktail geht es ja auch erstmal, was ist die Methode, also wie mache ich das handwerklich, was sind die Zutaten, wie kann ich den bestmöglichen Outcome erreichen. Und so für mich war das relativ ähnlich und dann muss man es einfach ausprobieren. Also da hat auch nicht alles geschmeckt, aber wenn man mit dem Einfachen anfängt und dann, was einem dann schon hilft, wenn man dann so wissenschaftlich rangeht und sagt so, okay, ich weiß nicht, was nicht so gut schmeckt, aber ich mache immer nur eine Änderung. Also ja, so ein klassisches wissenschaftliches Prinzip, nicht irgendwie 5 Sachen über den Haufen zu schmeißen, sondern einen Impuls zu setzen, zu gucken, was es bewirkt. Und das war so das Erste. Und dann war es natürlich schon entertaining, auch in Blogs zu lesen, mit anderen sich auszutauschen, mal nach Berlin zu fahren und zu gucken, was da eigentlich gemacht wird, nach Frankfurt zu fahren. Das dann live zu erleben, mit den Leuten zu sprechen und dann wieder zurückzugehen, zu gucken, okay, wie hat der das nochmal gemacht, wie stand das in dem Buch, können wir das umsetzen, können wir es nicht umsetzen. Und viel von den Cocktail-Klassikern ist ja erstmal, sage ich mal, grob einfach. 3 Komponenten, Whisky, Zitrone, Zucker oder Whisky, Zucker, Bitters, Old Fashioned, und das kann man relativ gut ausprobieren. Und dann ist es wie beim Kochen, dann hat man ein Gefühl. Ich glaube, die wenigsten kochen nach, oh, ich brauche jetzt so und so viel Gramm Zwiebeln in dem Rezept, sondern ich nehme eine Zwiebel, ich nehme so viel Butter, dass es gut schmeckt, ich lasse das mal so und so lang köcheln, dann riecht es schon gut in der Küche, dann kommt noch, ne, und das ist so, das ist so ein bisschen ähnlich, ne? Also man kann das einerseits wissenschaftlich betrachten, was gut ist, und man kann es andererseits dann, wenn man dann so weit ist, kann man das dann auch so aus dem Handgelenk ein bisschen wie beim Kochen machen. Wenn man so weiß, das schmeckt gut, dann schmeckt das vielleicht auch gut.
Ja, und dann hast du ja angefangen, relativ abgefahrene Sachen zu machen. Also als die Klassiker sozusagen standen, kamen auf einmal Sachen dazu, die total kreativ waren mit regionalen Lebensmitteln, selbstgekochte Sirupe, aus Bier Sirup zu kochen, auf die Idee kommen wahrscheinlich auch nicht so viele Leute. Diese Kreativität für Lebensmittel und für Getränke und für Zutaten, hattest du die schon immer oder hat sich das quasi dann erst so entwickelt?
Nee, das hat sich erst entwickelt. Also ich habe auch, glaube ich, erst gute Cocktails gemacht, bevor ich gut kochen konnte. Jetzt backe ich mehr, als ich koche. Finde ich entspannter. Aber das kommt, also das ist so ein bisschen, wenn man sich nämlich gar nicht für interessiert, dann wird das natürlich schwierig. Ich habe schon immer gerne Getränke getrunken. Ich habe auch schon immer gerne Sachen ausprobiert mit Getränken, natürlich ohne Vorwissen. Und ich habe schon immer, glaube ich, vielleicht ein bisschen besseren Geschmack gehabt oder zumindest mich drauf konzentriert, weil ich habe das schon immer nicht leiden können, wenn Bier anders geschmeckt hat als beim letzten Mal, wenn ich es getrunken habe. Wir wissen das alle, im Sommer schmecken manche fränkischen Biere vielleicht nicht ganz so gut wie im Winter, weil sie nicht so lange gelagert werden können oder der Ausschuss höher ist. Das hat mich schon immer so ein bisschen gestört. Wo ich dann gemerkt habe im Freundeskreis, dass andere so mit der Schulter gezuckt haben, so schmeckt doch wie immer. Das ist, glaube ich, so das eine, und dann das andere, so das Interesse dafür auch zu haben, ne? Und dann so einen leichten Perfektionismus, der vielleicht auch ein bisschen ungesund ist, dass man dann das dann auch so rausfindet, wie es besser geht, ne?
Ja.
Und dann ist es wirklich viel probieren. Also ich erkläre das auch immer, wenn ich Tastings halte. Ich kann euch jetzt erzählen, nach was das schmeckt, aber wenn ihr noch nie Wacholder in der Hand gehabt habt, zerdrückt habt und dran gerochen habt, wisst ihr nicht, wie Wacholder riecht.
Ja.
Dann bringt es gar nichts, wenn ihr sagt, das riecht nach Wacholder. So, ne? Das ist genauso dasselbe. Wenn noch jemand noch nie einen Apfel gegessen hat, kann ich ihm nicht den Apfelgeschmack erklären. Das ist super schwierig, ne? Deswegen, je mehr man weiß, wie was schmeckt, oder je mehr verschiedene Zutaten man schon probiert hat, desto mehr kann man dann auch Sachen in Getränken erschmecken oder Nuancen erkennen. Ne? Das ist viel Training auch, das Spaß macht, weil es halt Konsum ist, sag ich mal.
Also, was mit coolen Drinks gibt's ja in vielen Städten. Aber du hast ja schon was geschafft, was der Chefredakteur von Mixology, was ja so das Branchenmagazin schlechthin ist, als das Bamberger Barwunder bezeichnet hat. Und ihr spielt jetzt wirklich in der großen Liga mit. Also ihr habt gerade Preise abgeräumt wieder bei den Mixology Awards. Du bist Gastgeber des Jahres. Deine Barchefin ist Newcomerin des Jahres, die Alina. Müssen wir später auch nochmal drüber reden. Ihr wart noch zusätzlich nominiert als Bar des Jahres und als, hilf mir kurz, was war das andere noch?
Barteam des Jahres.
Barteam des Jahres, genau. Also krasser Erfolg, mega krasser Erfolg. Und wenn man sich anguckt, wer noch gewonnen hat, sind es nur Bars aus Großstädten.
Ja.
Richtig große Nummern. Wie hast du das geschafft? Also ich meine, klar, das, was du gerade erzählt hast mit Kreativität und so, ist klar. Aber trotzdem, bei den Großen mitzuspielen, da reicht es ja wahrscheinlich nicht, wenn man gut ist, weil gut viele sind.
Ja, also es ist schon natürlich viel Kommunikation, muss man auch sagen. Also wir machen das nicht wegen den Awards. Das ist nicht super cool. Also es ist auch richtig cool und es ist auch immer so eine richtig gute Wertschätzung, die wir da erfahren, weil das ist ja keine Jury, die da sitzt und auf dem Elfenbeinturm, sondern es sind ja 400 Kolleginnen und Kollegen im Gremium, die ja quasi dann ihre Favoriten vorschlagen. Gleichzeitig muss man nicht die Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass man was Cooles macht. Deswegen muss man die zu sich holen. Weil in Berlin kommen die eh hin. Deswegen machen wir ja, dass wir hatten jetzt erst am Montag wieder eine Bar aus Paris da, eine weltbekannte. Wir versuchen natürlich, Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt irgendwie zu uns zu bringen, in die Stadt näher zu bringen, weil wir die Stadt cool finden. Und wir die Bar auch ganz cool finden. Und dann halt natürlich A, von denen zu lernen und B, denen auch zu zeigen, dass man das auch vielleicht in einer kleineren Stadt machen kann. Das haben wir jetzt die letzten 3 Jahre relativ intensiv betrieben. Das natürlich auch immer mit relativ viel Bildmaterial und Megafon nach außen getragen. Das muss man natürlich auch machen. Das ist immer sowas, was mir immer nicht so gut passt, weil ich jetzt nicht so der Instagram der Lauteste dann immer bin, was dieses Marketing angeht. Wir haben es mittlerweile ganz gut hingekriegt und das muss man einfach machen. Ne? Also wenn man das im stillen Kämmerlein macht, reicht das auch. Wenn die Bar voll ist, ist cool. Dann wird es da wahrscheinlich keiner mitkriegen. Zumindest nicht, wenn man nicht in München oder Berlin ist. Ne? Das dafür, dass man in Bamberg dann diese Recognition bekommt, über die Region hinaus, da muss man dann einfach laut sein. Bisschen lauter als die anderen manchmal auch vielleicht.
Wenn du internationale andere Barkeeper holst und die dann ins beschauliche, wunderschöne kleine Bamberg fahren, was machst du dann mit denen, außer natürlich Cocktails mixen und den Laden voll haben?
Ja, wir schauen immer, dass sie 2 Nächte bleiben, also eine Nacht bei uns irgendwie Drinks machen und eine Nacht oder einen Tag wie in die Stadt zeigen. Klassisches Programm, also je nachdem, was interessiert. Es gibt Leute, die interessieren sich für Architektur und Kirchen, da ist natürlich super einfach. Dann gibt es Leute, die wollen nur ein bisschen, sag ich mal, einen schönen Tag verbringen, dann läuft man dann vielleicht im Sommer im Hain, geht mal ins Hainbad, geht in den Biergarten. Aber es ist immer schon so ein bisschen, wir haben meistens den Pitstop beim Schlenkerler, weil das auch für Barkeeper cool ist mit dem Rauchbier. Das ist auch immer eine gute Connection. Das finden meistens Barkeeper auch mega gut, weil sie gerne so etwas andere Geschmäcker auch mögen. Wir gehen natürlich immer die Kolleginnen und Kollegen besuchen, wir gehen ins Café, wir gehen in eine andere Bar, wir gehen meistens Richtung Dom, wir laufen ein bisschen rum. Zeigen eigentlich die Stadt. Also je nachdem, was das Interesse ist, fragen wir vorher ein bisschen ab. Gehen manchmal auch einfach dann Bierchen trinken nachmittags schon, je nachdem, was sich so gerade ergibt. Und ich meine, Bamberg, wenn es jetzt nicht gerade regnet, ist es ja auch die perfekte Stadt, um einfach so einen Tag einfach nur so vorbeiziehen zu lassen.
Total.
Und das finden die auch immer richtig cool. Und ich sage immer, Bamberg hat ganz viel, was so ein Viertel von der Großstadt dann vielleicht hat. Deswegen kann man das ganz gut connecten. Dann kann man zu einem coolen, also dann kann man zu jemandem gehen, der richtig guten Kaffee macht. Man kann zu einem Weltklasse-Bierladen gehen. Man kann überall, man hat eigentlich fast alles in der Stadt. Man kann richtig gut essen gehen. Und das finden die dann mega cool, weil sie sagen, okay, das kriegt man alles in 5 bis 10 Minuten zu Fuß hin. Hier kann man sie aushalten, so ungefähr. Ne?
Das ist eine ziemliche Liebeserklärung an Bamberg für jemanden, der hier eigentlich gar nicht hin wollte, ne?
Ja, das meistens kommt anders, wie man denkt, ne?
Ja. Du bist ja Bad Staffelsteiner eigentlich und hast hier studiert. Ja. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, mit Politikwissenschaften hast dich vor allem ums Thema Rechtsextremismus da engagiert und dann kam ja so der Punkt, an dem es hieß, hey, ich hätte da auch die Möglichkeit auf eine Doktorandenstelle, das wäre aber an einer anderen Uni gewesen und du hast weggehen müssen. Was war der Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt bleibt's doch Bamberg?
Also es waren so eine Verkettung an verschiedenen Umständen. Also ich glaube, wenn meine damalige Professorin in Bamberg geblieben wäre, hätte es vielleicht anders ausgehen können. Die hat mich auch damals sehr stark unterstützt, weil ich war nie ein guter Schüler und ich war auch nicht so der beste Student, bis ich dann bei ihr war und dann so mein Interessenfeld so ein bisschen bespielen konnte und auch Methoden machen konnte, die mir ganz gut gelegen waren. Dann kamen aber mehrere so Sachen. Ich habe mich für mehrere Stipendien beworben, weil ich in der Bar gearbeitet, an der Uni und studiert. Und das war schon sehr viel Arbeit. Und sie meinte eben, ich muss weniger arbeiten und mehr quasi geistig was für die Uni dann. Und dann bin ich bei diesen Stipendien überall so durchgefallen, so in der letzten Runde. Und das war schon so wieder so eine Systemfrage, die mich gestört hat. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen zu antiautoritär für die ganze Geschichte. Und dann habe ich permanent, ich habe ja schon fast quasi Vollzeit in der Bar gearbeitet. Und dann habe ich halt in der Bar auf einmal so da im Cocktailwettbewerb 2. Platz, da 3. Platz, da irgendwie bei den Großen mitgespielt. So. Und dann dachte ich, ist ja auch ganz nett. So. Und dann ist meine Professorin nach Hamburg gegangen, dann nach Berlin. Und dann habe ich einen Master gemacht und den habe ich so nebenbei gemacht, so einen Tag die Woche. Und ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen unterfordert und sie war dann auch nicht mehr da. Und jetzt wieder eine Stadt wechseln und ich habe schon so gemerkt, dass 8 Stunden im Büro, das schaffe ich nicht. Das ist mir zu langweilig. Also ich bin immer noch mega interessiert. Ich mache das auch so ein bisschen so jetzt so in meiner Freizeit. Nicht mehr arbeiten wissenschaftlich, aber viel mich informieren und viel vielleicht auch Methodik noch irgendwie reinlesen. Aber das war dann so, okay, das passt irgendwie nicht. Mhm. Und dann bin ich so immer mehr so reingerutscht vielleicht. Und dann habe ich so einen Cocktailwettbewerb gewonnen und dann war es so, okay, ja, irgendwie ist jetzt halt so.
Kann das Schicksal
jetzt,
das entschieden.
Wo sie nach Mexiko fliegen und da Cocktails mixen, ich kann das jetzt keinem mehr erklären, dass ich Politikwissenschaftler bin, das glaubt mir kein Mensch.
Ja, nur mal so, um das zu ergänzen, so einen Wettbewerb, was du jetzt so am Rande etwas kleinredest, du warst ja tatsächlich der Top-Kandidat in Deutschland, hast Deutschland im internationalen Wettbewerb vertreten. Also das war jetzt keine ganz kleine Nummer und auch nicht mal so ein bisschen, ne, sondern es war schon eine große Geschichte. Ja, und dann warst du auch noch Botschafter und bist ein Jahr lang für das Thema Bars und Cocktails durch die Lande gereist und hast gezeigt, was Deutschland so kann.
Genau.
Am Shaker.
Genau, und da musste ich in der Zeit noch mal eine Masterarbeit schreiben und da war dann schon ganz klar, okay, ich mache scheinbar doch mehr Bar, als ich irgendwie. Und dann war das irgendwie gegessen. Also ich nur im Thema, im dunklen Corona-Lockdown-Zeitalter habe ich mich da mal kurz über meine Karriereentscheidung geärgert. Aber im Nachhinein bin ich echt ganz froh.
Aber das ging wahrscheinlich vielen Gastronomen so in dieser Zeit. Seit 2017 gehört hier das halbe Schaf und seit 2020 das Ganze.
21,
ja, sorry. Das heißt, du hast so eine richtige vom Tellerwäscher zum Millionär-Nummer hingelegt, wenn man so will. Also wirklich vom Studierendenjob hin zum Eigentümer. Wie hast du das hinbekommen, dass dieser Übergang trotzdem nicht dazu geführt hat, dass du dich mit deinem ehemaligen Geschäftspartner irgendwie gezofft hast? Weil so einfach sind solche Geschichten ja nicht. Ne? Wenn es in Freundschaften ums Geld geht und man sich auch nicht in allem einig ist, was so Ausrichtung und Geld ausgeben und wie will man arbeiten, ist das ja gar nicht so simpel. Aber das hast du schon zweimal ganz gut hingekriegt, ne?
Ja, also ich meine, da hatte ich natürlich jetzt auch das große Glück, dass das sich dann alles so gefügt hat. Es war dann schon eher so, dass ich damals zu Stefan gesagt habe, naja, nach dieser World-Class-Geschichte muss ich jetzt irgendwie was Eigenes machen oder wir machen es zusammen oder ich muss die Stadt verlassen, weil so ein bisschen die Perspektive mir fehlt. Und dann sind wir uns da ganz entspannt einig geworden und dann ist es aber schon immer so passiert, dass ich bei ihm gemerkt habe, dass der Fokus eigentlich woanders liegt. Und dann gab es schon sehr viel Zofferei und Streitereien und dann kam natürlich noch Corona dazu, wo wir natürlich auch alle ein kurzes Nervenbündel hatten vielleicht. Und da hatten wir schon mal eine Phase, ein halbes Jahr, wo es da schon echt nicht so gut lief. Und er dann auf mich zukam, dass er es quasi abgeben möchte. Und das aber, glaube ich, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich nehme es ihm weg, aber das hat er mir dann so ein bisschen weggenommen damit. Und seitdem ist es, glaube ich, auch gut. Also es ist aber auch eine große Leistung von ihm, dass er da jetzt nicht sagt, das ist jetzt irgendwie mir aus den Händen und jetzt ist es weg, sondern dass er halt sagt, okay, er ist nicht mehr so investiert, er würde es gern an mich komplett abgeben und weiß auch, dass es dann irgendwie passt. Und dann ist es schon so, dass es für mich auch so eine befreiende Wirkung war, weil ich merke schon, mir passt es schon besser, wenn ich viel ein bisschen allein entscheiden kann. Und dann hat es schon auch nochmal, ich meine, konnte ich einfach andere Sachen machen einfach, ne? Weil man nicht mehr die Verantwortung fürs Geld nur noch bei einem selber liegt. Das heißt, wenn man was falsch macht, ist es halt mein eigener Verlust, ne? Weil wenn man jemanden dabei hat, muss man immer gucken, man möchte ja auch nicht mit anderer Leute Geld dann irgendwie Blödsinn machen. Das hat sich ganz gut ausgezahlt. Das war aber schon sehr viel glückliche Fügungen, muss ich sagen. Also ohne diesen World-Class-Gewinn wäre das vielleicht auch anders gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, weil das ist ja schon so 2017 war das, also ist immer noch so, dass es jetzt Barkeeper sein, Vollzeit ist jetzt nicht so das Prestige-Objekt in der Gesellschaft. Ne? Klar, wenn man Preise gewinnt, schaut es immer anders aus, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man sagt, okay, ich habe einen Masterabschluss mit einer 1 vom Komma, dass man dann sagt, okay, cool, du wirst Barkeeper.
Nicht die erste logische Konsequenz, das stimmt. Jetzt ist ja das schwarze Schaf, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die da noch nie waren, denn wir haben ja nicht nur Bamberger, die dazu hören, ein ganz schön kleiner Laden. Also es ist saugemütlich, es ist so ein bisschen wie so ein Oma-Wohnzimmer, allerdings mit ein paar sehr punkigen Details drin. 3 oder 4 kleine Tische vor der Tür noch, ein Kicker im Keller. Aber es gibt ja Cocktailbars, die riesig sind, wo hunderte Leute sitzen können. Deine ist das nicht. Wenn man so erfolgreich ist wie du, ist es natürlich schön, der Laden ist immer voll. Ne? Also wann immer ich da einen Fuß reinsetze, ich kann froh sein, wenn ich einen Platz kriege. Meistens, also ich musste auch schon ein paar Mal wieder unverrichteter Dinge gehen und zu Linda abbiegen. aber gab es hier die Überlegung, den Ort zu wechseln, es größer zu machen und mehr Plätze anzubieten?
Ja, bisher nicht. Also ich bin auch immer sehr vorsichtig, weil ich meine, wir haben ja gesehen, wie schnell so eine Welle auch abeben kann. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute da Bock drauf haben, was wir machen. Und das Schöne ist ja, ich meine, wir haben ja nicht nur Freitag und Samstag. Und wenn man zur Zeit mal durch diese Stadt läuft, an dem Montag, Dienstag, Mittwoch, ist schon manchmal eher sehr viel Ebbe in den Läden. Ne? Und da ist es bei uns nicht trotzdem der Vorteil, wenn dann 15 Leute im Laden sind, schaut's belebt aus. Ne? Und auch eine Größe, also der Laden hat ja auch eine gewisse Seele und der Ort ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also es gibt viele Sachen, Details, die mir gar nicht so gut gefallen, weil ich die selber nicht eingerichtet habe, aber das ist so ein Gesamtkunstwerk irgendwie, wo man nicht unbedingt alles ändern muss oder kann und vielleicht auch manche Sachen ein bisschen unaufgeräumter aussehen, als ich es gerne hätte. Aber das spielt halt zum Charme mit und ich glaube, wenn man jetzt, also A, eine Gastrofläche in dieser Stadt, eine freie zu finden, erstmal utopisch. Und dann ist es auch so ein schönes Zusammenspiel. Wir sind nicht mitten in der Sandstraße, was, glaube ich, nicht für uns funktionieren würde. Wir haben einen coolen Außenbereich. Wir sind in so einer B-Plus-Lage, die sehr schnell zu erreichen ist, aber jetzt auch ein bisschen versteckt. Viele Leute sagen auch immer so, oh, man findet euch gar nicht. Ja, aber der Laden ist ja trotzdem voll. Also es ist ja so ein bisschen so zwischen Geheimtipp und trotzdem irgendwie Hype ist ja das schöne Zwischenspiel. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich kann verstehen, wenn Leuten das zu voll ist, aber ich gehe lieber in einen vollen Laden, wo Leben drin ist, als in so einen Laden mit 100 Sitzplätzen, dann sind 30 belegt und du kommst dir vor wie so in der Bahnhofshalle, ne? Und deswegen finde ich, das ist die perfekte Größe. Klar, ich hätte gern noch so eine Schiebetür, wo man einfach aufmacht, da kommt noch ein magischer Raum mit 30 Plätzen, weil dann würden wir richtig Geld verdienen. Stichwort Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja leider nicht so, das ist ja eher nur viel Arbeit, aber das ist schon so, aber nee, also ich muss auch sagen, wenn man in dieser Nische, die wir uns befinden, weil ich glaube, viele Leute denken auch noch was anderes, was ein Cocktail ist, als was wir machen. Selbst wenn man jetzt in Berlin in einer Cocktailbar ist oder in München, die sehr gut ist, die sind vielleicht ein bisschen größer, aber so richtig groß ist sehr selten. Weil dann wird's einfach zu, dann muss man vielleicht zu sehr in die Breite gehen, von was das Portfolio angeht, ne? Dann sind vielleicht Leute unzufrieden. Dann hat man nur einen Wein, dann hat man nur ein Bier. Das funktioniert dann vielleicht für Leute nicht. Und deswegen sind wir da ganz froh, dass das so klappt, dass wir einen guten Vermieter haben, der uns einen schönen langen Pachtvertrag gegeben hat, dass wir da erstmal uns keine Gedanken machen müssen.
Cool. Was ist denn ein richtiger Cocktail für dich?
Also das ist ja eh erstmal persönlicher Geschmack, aber es gibt halt so Sachen, die wir nicht machen. Also ein Cocktail ist eigentlich nicht das, was man kennt im 0,5-Liter-Glas mit 8 verschiedenen Säften und bunt und so viel Zucker, dass der Arzt eigentlich sagt, der Alkohol ist gar nicht das Schlimmste an dem Getränk, sondern der Zucker. Das machen wir für 4,50 € in der Happy Hour, also das machen wir halt nicht. Das hat auch mit einem Cocktail an sich nicht so viel zu tun. Es ist auch ein Cocktail, weil es ein gemischtes Getränk mit Alkohol und Säften und so, aber das machen wir nicht. Bei uns ist eher so, klassisches Cocktailrezept ist meistens kleiner. Grob gesagt. Und dann geht es natürlich ganz viel in die Breite, aber man kann auch viel Zutaten drin haben, aber dass man jetzt sagt, ich habe da jetzt 100 Milliliter Mangosaft und 100 Milliliter Ananassaft und 50 Milliliter Grenadin, das ist eigentlich kein Cocktail, was wir machen. Ne?
Das klingt auch eher nach Dessert.
Genau, das ist so Fruchtsaft mit ganz viel Wodka dann aufgespiked, damit man den Alkohol nicht schmeckt, aber man relativ günstig betrunken wird. Ne? Deswegen ist es ein bisschen so, weniger ist mehr. Und dann ist es auch so, wir arbeiten mit Rezepten, die sind relativ klar strukturiert. Beispiel, ein Sour-Cocktail ist immer irgendwas zwischen 40 und 60 Milliliter Alkohol, 30 Milliliter Säure, also Zitrone, Limette etc. und 20 bis 30 Milliliter Zucker. Da kommt man gar nicht auf mehr als 100, 120 Milliliter. Dann shakt man das noch, dann hat es vielleicht 150 Milliliter. Wenn man dann so einen Whisky-Tumbler nimmt, voll mit Eiswürfeln, weil mehr Eis ist besser, weil dann bleibt es länger kalt und länger frisch, dass da auch ein Upside ist, das Glas voll. Aber das sind dann so 150, 160 Milliliter Getränk vielleicht. Wenn ich da mehr Getränk haben will, kann ich das machen. Kann ich das zum Beispiel noch mit Sodawasser hochziehen oder mit Tonic Water oder Spicy Ginger Limonade, dann wird es weniger alkoholisch, ein bisschen sprudeliger, das geht. Wenn ich das jetzt aber halt gehaltvoller machen will, dann verstecke ich entweder den Alkohol oder ich muss den Alkoholanteil erhöhen, damit es wieder, und dann habe ich ja wieder keinen einen Cocktail mehr, sondern schon wieder zwei Cocktails im Glas, ne? Und dann möchte ich auch, dass die Leute nicht nach einem Getränk irgendwie betrunken sind, sondern dass sie einen Abend genießen, 2, 3 Getränke trinken, einen schönen Abend hatten und dann noch nach Hause gehen und nicht irgendwie Blödsinn machen. So. Das ist so das Thema. Sonst gibt es eigentlich keine Grenzen. Wenn man mit Qualität arbeitet, gibt es keine Grenzen. Nur es gibt halt so dieses 0,5 Liter mit ganz viel Bunt und ganz viel billigen Zutaten. Das ist kein Cocktail für mich.
Du hast aber wirklich, also neben den Klassikern, die es bei euch ja auch ganz klar gibt, man kann bei euch sehr gut Gin Tonic trinken, man kann sehr gut Whisky Sour trinken, man kriegt einen Old Fashioned, das alles. Aber ihr habt auch wirklich total abgespacede Sachen auf der Karte. Also ich glaube, der Smoke on the Water ist was, das gibt's wahrscheinlich nur bei euch, oder? Sowas in der Form...
Smoke upon the Hills.
Nicht
ja,
Smoke
das
on the Water.
Ist unser Signature-Cocktail, ja genau. Damit haben wir 2017, habe ich da die World Class mit quasi gemacht.
Erzählst du kurz, was da drin ist? Der sieht aus wie ein Rauchbier, ne?
Genau, das war die Idee. Also das war tatsächlich für einen Wettbewerb der Drink gemacht. Das sollte die Vorgabe sein, so lokal wie möglich. Und dann habe ich gedacht, nicht nur die Zutaten sind lokal, sondern auch die Optik. Es ist eigentlich ein Whisky Sour, haben wir vorhin gesagt. Whisky Sour, Whisky, Zitrone, Zucker. Wir haben euch gesagt, okay, der Whisky, der ist fränkisch lokal vom Elch aus Tuisbrunn. Rauchiger, smokiger, Eiler Art Whisky aus Franken, super. Dann statt Zitronensaft als Säure haben wir Apfelsaft, lokalen Streuobstwiesen-Apfelsaft, der ein bisschen Säure hat. Dann geben wir statt Zuckersirup, machen wir den Zuckersirup auch geschmacksvoll, also machen Rauchbier-Honig-Karamell. Zucker karamellisieren mit Rauchbier ablöschen, Honig mit dazu, bisschen Salz, lecker. Und dann kann man immer noch ein bisschen als Aromatik in einem Whisky Sour ein bisschen Bitters, also ein paar Tropfen Bitters. Wir haben gedacht, wir haben ja einen super lokalen 7-Hügel-Tropfen Bitter, davon noch ein bisschen mit rein. Dann geben wir was rein, also so eine Art vegane Eiweiß, damit man so einen Eisschaum bekommt. Das shaken wir dann auf. Dann gibt es in Bamberg noch eine super Süßholzkultur. Und dann haben wir natürlich schön Bamberger Süßholz. Das ist als Zutat cool, aber richtig cool wird es, wenn man das anzündet. Das heißt, wir zünden das an, das Süßholz stülpen das Glas drüber. Wir haben einen kleinen Willibecher, 0,2er Willibecher, also ein Bierglas, aber 0,2. Und dann füllt sich quasi das Glas mit Rauch und dann schäumen wir den Cocktail auf mit Hilfe so einem Milchschäumer, damit das Eiweiß quasi seine Arbeit macht und dann dreht man das Glas um, der Rauch steigt auf, in den Rauch geben wir den Drink, das heißt der Drink und der Rauch sind quasi verbunden und da der Eiweiß drin ist, setzt sich unten quasi Flüssigkeit ab und oben haben wir eine Schaumkrone wie beim Bier. Dann noch in einem Bierglas serviert, das heißt es ist optisch wie ein Bamberger Bier, schmeckt auch ein bisschen wie ein Bamberger Bier und ist aber eigentlich ein Cocktail, ist ein Whisky Sour und ist so ein klassischer Drink, man liebt ihn oder man hasst ihn. Not for everybody so.
Wie bist du da drauf gekommen und wie lange hat das gedauert, bis der so war, dass du gesagt hast, so lassen wir den?
Das hat 4 bis 6 Wochen gedauert und perfektioniert habe ich ihn tatsächlich bei einem kleinen Gastspiel, was ich in Erlangen gemacht habe, in der damaligen Havanna Bar, die gibt es leider nicht mehr. Da hat mich mein Freund Vincent, der damals da Barchef war, eingeladen, dass ich da eine Gastschicht mache und dann habe ich ihn da auch um Rat gefragt und dann hatten wir noch das dabei in 3 Versionen und dann haben wir tatsächlich da nach der Schicht, glaube ich, das Rezept perfektioniert. Es hat aber 6 Wochen gedauert, da war ich aber auch noch nicht so tief drin in dem Thema. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Und dann war das eigentlich erstmal so eine Eintagsfliege, dann kam ich aber ins Finale mit dem Drink und da musste ich den gar nicht mehr machen, dann haben wir gewonnen und dann habe ich den draufgelassen und es war letztens mal wieder das Fernsehen da, hat das abgefilmt und das gibt immer so Wellen. Da wird mal wochenlang gar nicht so krass bestellt, dann ist er wieder irgendwo in der Zeitung oder dann wird er wieder super bestellt. Wir haben da auch eine Fangemeinde für den Drink und wir können den, glaube ich, nie mehr von der Karte nehmen. Das ist so unser Drink. Das ist auch cool, passt zur Stadt, passt zu uns. Und ein befreundeter Barkeeper hat mal gesagt, das ist cool, wenn ich in deinen Laden komme, ich bin das erste Mal da, das passt zur Stadt. Das finde ich dann auch immer so ganz gut, wenn man sagt, okay, man ist jetzt nicht die 0815 Bar, die überall stehen könnte, sondern die Bar steht hier in dieser Stadt und das passt schon irgendwie so, auch wenn ich mich gar nicht hier auskenne in der Stadt.
Wenn du als Gast in deine Bar gehen würdest, welchen Drink würdest du bestellen?
Das ist super schwierig, frage mich oft Leute, ich bestelle natürlich nie Drinks in meiner eigenen Bar, weil ich bin ja nie privat da.
Ja.
Selbst wenn ich privat da wäre, ich arbeite immer was und ich trinke dann meistens, wenn ich was trinke, trinke ich meistens einen Schluck Bier. Ich habe aber jetzt letztens mal angefangen, dann die Drinks von meinen Mitarbeiterinnen zu probieren. Einfach, natürlich weiß ich, wie die schmecken oder so, aber ist mir dann auch aufgefallen, ist ja total doof, weil ein Drink entwickelt sich ja auch über Zeit, dass ich das dann auch mal bestelle und dann mal probiere. Aktuell mein Lieblingsdrink ist, glaube ich, bei uns, den haben wir gerade nur so auf der Special-Karte, weil den haben wir letztes Jahr im Sommer gemacht. Salsa Verde heißt der. Ist ein genialer Drink von Alina, ist quasi ein Clarified Milk Punch. Das heißt, wir geben einen Cocktail in Milch. Durch die Säure des Cocktails trennt sich das Casein vom Protein und über das Casein filtert man quasi über ein Tuch den Drink. Das heißt, der Drink ist komplett grün, es sind nur grüne Zutaten drin, Jalapeno, Koriander, Limette, grüne Paprika, Tabasco, bisschen Chili, Limettensaft und das Ganze wird dann alkoholfrei in Kokos-Sojamilch gegeben. Quillt dann auf und dann filtern wir das über einen Tag, über diesen Kaffeefilter, dann ist der Drink nicht mehr grün, sondern klar.
Crazy.
Und dann geben wir dazu Tequila oder Mezcal, ist ein bisschen unser Thema. Und dann Salsa Verde, also grüne Salsa, ist aber klar. hat eine grüne Deko und einen kleinen Limettendisk. Und das schmeckt einfach total, das schmeckt total gut. Durch die Filterung bleibt auch die Schärfe im Filter hängen. Das heißt, es schmeckt nur nach Chili, ist aber nicht scharf. Also nur so ganz minimal. Und das ist halt cool, weil das ist optisch weiß, schmeckt aber grün.
Cool.
Und das ist mega cool.
Das ist sehr cool. Alina, auch als Newcomerin ausgezeichnet, ultra kreativ, gehört irgendwie wirklich jetzt sowas von fest in deine Bar. Und tritt schon ordentlich in deine Fußstapfen, was so Können angeht und Kreativität. Du hast ja ganz viele Frauen bei dir hinter der Theke. Und du hast ja auch im vergangenen Jahr extra, glaube ich, auch viele Frauen von außen noch reingeholt. Was hat's damit auf sich?
Also einerseits, ja, Alina, die macht das besser als ich. Das ist auch gut so. die kann es richtig gut. Und ich hoffe, die bleibt uns auch noch ganz lange erhalten. Wenn nicht, habe ich ja schon angeboten, dass wir es irgendwie anders lösen. Aber müssen wir mal gucken. Nee, und ja, das ist wichtig. Also ich war jetzt nicht so, dass ich Alina eingestellt habe, weil sie eine Frau war. Das war tatsächlich eine glückliche Fügung. Ich habe jemanden gesucht, sie hat sich beworben, es hat sofort gepasst und ist besser gelaufen, als ich mir je habe träumen lassen. Also ich sage immer so, wir sind erst gut, seitdem Alina da ist, weil seitdem läuft es noch besser. Und ja, dann habe ich natürlich, kam das so durch Zufall, dass wir einfach schon viele Frauen auch haben und auch gesagt haben, das gab es ja früher in der Bar, Frauen im Service, Männer hinterm Tresen. Das stimmt nur, wenn ich da bin, weil ich kann nicht so gut Tabletts, also ich kann schon aber nicht so gut wie andere Service machen. Ich verquatsche mich auch zu lange am Tisch, dann dauert das zu lang mit den ganzen Getränken. Dass das schon immer wichtig war, dass das egal ist. Und dann ist mir aber nicht aufgefallen, dass das irgendwie nicht egal ist. Weil dann gab es mal wieder das Interview vom Barkeeper, dann sieht man wieder das Kochmagazin, wo 30 Köche drauf sind und keine Köchin. Dann ist wieder dieser Bar Award, wo nur Männer nominiert sind. Und dann war so, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Dann gab es ein Fachmagazin, nicht die Mixology, sondern ein anderes aus Österreich, das dann mal so die 50 besten Bars Deutschlands verliehen hat und da sich nicht mit Ruhm bekleckert hat auf der Bühne mit der Moderation, was Frauen anging, aber mit so Sprüchen und so Zeug. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, ich würde gern was dran ändern. Was kann ich machen? So auch als Typ, der eine Bar hat. Da habe ich gedacht, habe ich mit Alina besprochen und mit meiner Partnerin, mit Hanna, dass ich gerne nächstes Jahr, also es war letztes Jahr, nur Frauen einladen wollen würde. Also wir holen eine Frau oder eine Barkeeperin oder zwei, je nachdem, pro Monat oder eine Bar, die Barkeeperin hat, zu uns in Schaf. Wir führen die einen Tag rum, die bringen drei Drinks mit, die zeigen uns, wie die Drinks gehen. Wir machen eine Party, die machen die Drinks und wir machen die Drinks dann 4 Wochen. So als kleine Geste. Wir lernen was, weil wir ihre Drinks lernen. Wir können highlighten, dass es richtig viele gute Barfrauen gibt, die richtig gute Arbeit machen hinterm Tresen. Wir bringen das Thema so ein bisschen ins Gespräch, so in unserem kleinen Kosmos, so in der Bar-Szene so ein bisschen Wirbel machen. Und das hat gut funktioniert. Und das, dadurch haben wir uns, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen es jetzt in Summe waren, weil manchmal kamen die zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal alleine so als Bar. Manchmal waren es 2 Bars auf einmal so zusammen. Wir hatten auf jeden Fall 11 Gastschichten, ungefähr 18 verschiedene Frauen bei uns im Laden, die dann Drinks gemacht haben und denen es auch alle super gefallen hat in Bamberg. Und ich glaube, das hat auch so in der Szene so ein bisschen so einen Nachhall gehabt. Genau.
Cool. Mixen Frauen Drinks anders als Männer? Achten die auf andere Dinge? Haben die andere Sensorik? Oder hast du das Gefühl, das sind alles irgendwelche Schwurbeleien und es macht echt keinen Unterschied?
Also ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, weil da ist, glaube ich, der Charakter erstmal wichtiger. Also ich meine, wenn jetzt jemand mag persönlich Mezcal gerne, dann ist es egal, ob man Mann oder Frau ist, dann mag man halt Mezcal gerne so.
Ja.
Ich glaube schon, dass Frauen ein bisschen anders vielleicht rangehen, was das Thema Alkohol an sich angeht, weil einfach wissenschaftlich belegt weniger Alkohol konsumieren. Und seitdem Frauen ein bisschen mehr auch in der Presse sind, werden mehr alkoholfreie Dinge auch gepusht, was die Barszene angeht. Das ist gut, aber sonst glaube ich nicht, dass das so ist. Also, und selbst wenn es so wäre, ist es gut, weil dann andere Impulse kommen, aber ich glaube, das muss man immer, also das ist so gesamtgesellschaftlich vielleicht, wenn man jetzt eine Barkeeperin vor Ort hat, ist es immer eine persönliche Frage. Was der persönliche Geschmack ist. Trinke ich gerne Whisky, trinke ich gerne Mezcal, trinke ich gar keinen Alkohol? Wie gehe ich an Drinks ran? Ne? Das ist, glaube ich, und da habe ich jetzt, wie gesagt, wir hatten 18 verschiedene Frauen, glaube ich, also mindestens 18, und die haben alle ganz verschiedene Sachen gemacht. Also das ist super schwierig, das jetzt so festzunageln, würde ich sagen.
Ich weiß, dass das eigentlich eine Frage ist, die ich diesen Frauen stellen müsste, aber die sind ja nun bedauerlicherweise gerade nicht alle hier. Ich
habe deinen Platz weggenommen.
Aber vielleicht kannst du es auch beantworten, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie sieht es denn mit Sexismus aus? Also Frauen in der Gastro, das weiß ich selber aus Erfahrung, müssen sich ganz schön viele dumme Sprüche anhören, vor allem von Männern, die schon 2 bis 3 alkoholische Getränke intus haben. Das wird bei euch ja wahrscheinlich nicht viel anders sein. Wie ist denn da eure Erfahrung und wie gehen eure Frauen hinter der Bar damit um?
Ja, das ist ist katastrophal, würde ich mal sagen, weil ich kriege auch immer nur die Hälfte mit. Also ich glaube, viel passiert auch, wo die dann gar nicht drüber reden möchten. Mhm. Das, was ich mitkriege, ist schon viel zu viel. Oder eins ist schon zu viel, aber es ist schon... und es ist halt mehrschichtig. Also es ist in der Szene von Barkeepern über... Deswegen haben wir das auch gemacht. Es ist nämlich Gäste. Wir haben da eine ganz strikte Policy. Das wird halt nicht toleriert und die müssen dann halt gehen. Mhm. So, oder halt...
Ja, Respekt.
Ja, also die fliegen halt raus. Schwieriger ist natürlich auch immer so im Gäste-Kosmos, wo man dann manchmal nicht weiß, ist das jetzt cool oder nicht. Das muss man, also da haben wir auch Schulungen dazu gehabt, das ist aber noch ein bisschen heikler. Mhm. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass es halt, dass es natürlich ein Riesenproblem ist und dass wir daran arbeiten, aber natürlich ist das so auch so ein gesellschaftliches Klima, was meiner Meinung nach gerade schlechter wird als besser. Mhm. Und da können wir halt nur dagegen halten, aber das wird schon immer schwieriger so. Und die Gäste an sich werden, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwieriger, was das angeht. Das sieht man ja auch an Wahlergebnissen. Mhm. Gibt halt Leute, die sehen das nicht so ein, wenn sie einen Fehler machen. Und dann, müssen wir halt dann konsequent sein. Und das sind wir auch. Aber wie gesagt, da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner, weil das, was ich mitkriege, finde ich schon Hölle. Aber ich glaube, ich kriege nicht die Hälfte davon mit, was tatsächlich passiert. Also nicht nur in meiner Bar, sondern halt auch bei Kolleginnen.
Ja.
Ne?
Ja, stimmt. Man spricht nicht über alles, was passiert. Und manches ist schon
verständlicherweise ja
nicht weniger nervig, aber so normal, dass man es gar nicht mehr thematisiert unbedingt.
Genau, und wir versuchen halt jetzt auch so gesamtgesellschaftlich, also auch in Deutschland in der Szene da was zu schaffen, dass man da auch gewisse Hilfen hat, was man dann machen kann. Ist aber super schwierig. Und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, also da müssen mich dann meine Mitarbeiterinnen korrigieren, dass man aber halt einfach so eine Firmenpolicy hat, was passiert, wenn das passiert. Mhm. Also, dass da halt keine Toleranz ist, so fände ich aus. Ne? Mhm. Und dass halt auch, wenn Leute dumme Sprüche machen, die vielleicht noch nicht so schlimm ist, dass man gleich hingeht und sagt zu Leute hier nicht. Und wenn die das halt einsehen oder sagen, okay, sorry, habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass das irgendwie nicht passend war, dann kann man ja sagen, okay, gelbe Karte, wir gucken weiter, wie es läuft, ne? Aber wenn es halt dann die Grenzüberschreitung schon ist, dann muss man halt dementsprechend reagieren. Mhm. Und das muss auch klar sein, dass so reagiert wird. Weil wenn das nicht passiert, dann passiert es halt immer wieder.
Genau, dann geht's so weiter. Wenn du sagst alkoholfrei, ne, hast du gerade im Nebensatz auch erwähnt, wie wichtig wird das denn mittlerweile? Weil ich das Gefühl habe, Mocktails werden mehr und mehr, die Karten werden viel differenzierter und es gibt mittlerweile alkoholfreie Gins, alkoholfreie andere Drinks, die schon aussehen wie Schnaps und Likör, aber wo gar nichts mehr drin ist. Was hältst du davon?
Also ich finde es mega wichtig und gut, wir machen das schon seit Jahren, dass wir viel alkoholfreie Cocktails auch machen. Wir nennen die auch extra Cocktails und die schauen auch genauso aus. Das wird auch sehr stark nachgefragt. Wir geben da fast noch mehr Einsatz rein als in die Cocktails mit Alkohol, weil wir den Geschmack natürlich, der fehlt natürlich sehr viel Geschmack erstmal. Von diesen Industrieprodukten bin ich nicht so überzeugt meistens. Also ich verstehe, dass es die gibt, das ist auch wichtig, weil gerade wenn Leute nicht trinken wollen können oder dürfen, sie vielleicht trotzdem, wenn sie jetzt nicht sich mit Cocktails beschäftigen wollen, irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu Hause was zu machen oder, ne? Also ich trinke zum Beispiel richtig viel alkoholfreies Bier, das ist aber schon einfach 10, 15 Jahre weiter als diese anderen Getränke, ne? Und das meiste Problem ist natürlich, dass man bei diesen alkoholfreien Sachen immer Alkohol rausnimmt, aber nicht viel mehr dazugeben kann an Geschmack. Das heißt, man nimmt erstmal Geschmack weg. Das ist aber so ein technisch aufwendiger Prozess, dass es fast teurer ist, als den Alkohol herzustellen. Das heißt, die Zutat ist teurer als der Alkohol. Also wenn wir jetzt einen alkoholfreien Gin für die Bar kaufen würden, wäre der teurer als unser Gin, den wir benutzen, um Cocktails zu mixen. Das ist dann halt ein Problem, ne? Für einen Geschmack, der eher an Tee erinnert. Deswegen machen wir fast alles selbst. Also wir kaufen schon 1, 2 Produkte, auch alkoholfrei, die wir gut finden. Aber das meiste machen wir tatsächlich selber mit Tee, Infusionen, mit Kräutern, mit verschiedenen Techniken aus der Küche. Und versuchen da dann ein Erlebnis zu machen. Und man muss auch sagen, einer der erfolgreichsten Drinks, die wir haben, ist der Seabird. Der ist mit alkoholfreien Gin, den wir selber machen. Brombeere, Rosmarin, Thymian, Limette, Soda. Und das ist einer unserer bestverkauften Cocktails jedes Jahr. Mhm. Also der ist immer in der Top 5 aller Cocktails. Mhm. Von daher glaube ich, dass das wichtig ist. Und wie gesagt, Leute trinken halt immer weniger oder halt ausgesuchter, wollen aber trotzdem einen schönen Abend haben. Wir sind ja nicht da, damit die Leute nur Druck, also Alkohol trinken kann man überall viel günstiger als bei uns, würde ich jetzt mal behaupten. Ne?
Ja.
Das heißt, die Leute kommen ja zu uns, weil sie ein schönes Erlebnis haben wollen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass wir verkaufen ja auch einen Ort und ein Gefühl und nicht nur ein Getränk. Und wenn wir das auch alkoholfrei schaffen, ist es ja umso besser.
Mhm.
Und wahrscheinlich würde auch mein Hausarzt sagen, umso gesünder.
Nicht nur dein Hausarzt. Ne? Was sind die anderen, die in der Top 5 landen?
Ja, da müsste ich jetzt mal wieder schauen, da wüsste ich es gar nicht. Wir aktuell immer Drink der Woche, lustigerweise. Machen jede Woche einen Drink der Woche, der verkauft sich seit einem Jahr am besten. Ist natürlich immer was anderes. Whisky Sour ist aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, einfach immer mit der beste verkaufte Cocktail. Dann haben wir noch eine Amelia, das ist so ein Wodka mit Holunderblüte, Brombeere. Ist immer für die Leute, die vielleicht noch nicht so oft einen Cocktail getrunken haben und was anderes gewohnt sind, das ist eine gute Brücke, weil der ist fruchtig und süß, sauer und jetzt auch nicht so anspruchsvoll, aber hat ist einfach ein leckerer Drink, den kann man einfach so, den trinkt man halt einfach so weg. Und da machen wir viel Tequila-Mezcal-Cocktails, da machen wir aber so viel, dass wir da vielleicht jetzt nicht den einen haben. Mhm. Ne? Smoke Upon the Hills ist auch immer weiß vorne dabei, Frida, das ist so unser Mezcal-Cocktail, den wir am längsten machen. Der ist mit Mezcal, also mexikanischen Agavenbrand und schwarze Johannisbeere Hibiskus. Der ist auch, also ist fruchtig, rauchig und so ein bisschen süß. Ja.
Hm. Gin Tonic ist ein Dauerthema seit vielen, vielen Jahren. Ist das ein Trend, der aufhört? Ist das was, wo du sagst, das wird nie weggehen? Wie stehst du zu solchen, ja, ich nenne es mal Hypes, wobei der schon, glaube ich, zu lange da ist, um Hype zu sein.
Ja, also es gab nur den einen, also es gibt zwei Hypes meiner Meinung nach, Aperol Spritz und Gin Tonic.
Mhm.
Aperol Spritz ist so noch seit 20 Jahren ja irgendwie, also wird ja immer mehr auch, wenn man die Zahlen auch anguckt, also verstehe auch nicht warum, also es ist kein schlechtes Getränk, aber habe es jetzt noch nie verstanden, warum der immer so der Go-To-Drink ist und Gin Tonic ist schon komplett vorbei. Also es gibt ganz viele Gins und es ist auch viel mehr als früher, aber jetzt in der Bar, also für uns ist das so ein Thema, wir haben 10 Gins oder so, das ist schon zu viel eigentlich. Wir haben die halt, weil wir viel mit Leuten zusammenarbeiten, die wir gut finden, deswegen haben wir halt eine Auswahl. Aber eigentlich ist das schon vorbei, also schon lange. Dass es immer Gin Tonic getrunken wird, ist ja auch ein gutes Getränk, ist super, wird auch nicht mehr gehen. Aber das ist jetzt nicht mehr so, dass man da jetzt irgendwie sagt, man braucht da verschiedenste Sachen, 50 Gins, 30 Tonics irgendwie. Gibt bestimmt Leute, die es interessiert, aber da das wieder so ein Getränk ist, wenn dich das interessiert, kauf dir 50 Gins für deine Hausbar. Also es ist ja wirklich, also das kriegt ja jeder dann auch noch hin zu Hause. Deswegen, ich habe so das Gefühl, wenn Leute bei uns Gin Tonic trinken, sind das Leute, die halt einfach, wie jetzt, wenn ich wohin gehe und schnell ein Bierchen trinken wollen, die wollen halt schnell was Erfrischendes trinken, was die gut finden. Oder sie merken, es ist mega viel los bei uns und es geht euch dann schnell mal zwischendurch. Und es ist halt einfach ein Getränk, was irgendwie Laune macht, wenn man vielleicht danach noch irgendwie tanzen gehen will oder so. Und man einfach nur den Kopf freikriegen will. Also von daher, bei uns ist der Trend schon lang vorbei. Wir machen das gut, wir mögen das gerne, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn jetzt jemand... Passiert immer noch, Leute mit neuen Gins zu mir kommen, sage ich, tut mir leid, wir listen keinen neuen Gin mehr ein. Also, interessiert uns einfach nicht. Ist dann vielleicht auch ein bisschen ignorant, aber das Thema haben wir 2019 schon abgehakt eigentlich.
Begraben.
Ja, ja. Also.
Mit Queen Mom.
Ja, also wie gesagt, es gibt super viele coole Gin-Cocktails, ne, die auch nicht wegzudenken sind. Negroni, Martini-Cocktail, Gin-Fizz und so. Super Drinks, aber dafür brauchst du drei verschiedene Gins, um die alle abzudecken.
Ne? Gibt es andere Trends, die du kommen siehst?
Ja, also was Trend gerade in der Barszene ist, ist auf jeden Fall Agave, also Tequila Mezcal. Mhm. Das wird aber nie so beim Konsumenten, bei der Konsumentin ankommen. Ne? Das ist eher so ein Bar-Trend-Thema, aber wir merken schon, also sowohl an den Branchenverkaufszahlen als auch in der Bar, dass wir sehr viel Palomas und Margaritas verkaufen, was wir sehr gut finden. Dass das auch, wenn ich jetzt vergleiche mit vor 2 Jahren, wenn ich in Berlin in einer Bar war, die nicht auf Agave spezialisiert ist, braucht ja nicht jeder 100 verschiedene Flaschen wie wir, dass da jetzt nicht nur ein Mezcal da steht, sondern vielleicht 5. Mhm. Ne? Das merkst du dann schon. Ne? Aber sonst ist es super schwierig. Alkoholfrei ist so ein Trend, der auf jeden Fall auch bleiben wird, der wahrscheinlich auch immer besser wird, weil wie gesagt, über die Zeit werden die Produkte auch immer besser werden. Und es wird auch noch einfacher sein für vielleicht das Café um die Ecke, die Aperol Spritz machen, vielleicht eine alkoholfreie Alternative dazu anzubieten zum Beispiel. Ne? Aber sonst sehe ich da keine Trends, weil wenn ich es wüsste, wäre ich, glaube ich, reicher, als ich jetzt bin.
Wenn du einen Tipp hättest für jemanden, der oder die sich nicht so gut auskennt wie du und in eine Cocktailbar kommt, woran merke ich, dass das eine gute Bar ist? Woran merke ich, dass ein Cocktail gut ist?
Ja gut, also beim Cocktail, ob er gut ist, das merkt man natürlich immer erst, wenn man ihn trinkt. Mhm. Ich glaube, ich finde ja so, ich gehe erstmal nicht wegen einem Cocktail in der Bar, sondern wegen der Atmosphäre. Und ich glaube, wenn man reingeht und man fühlt sich sofort irgendwie abgeholt oder wohl, ist schon mal das erste Zeichen. Mhm. Ich sag mal so, wenn der Irish Pub dunkel ist, bisschen laut, aber viele Leute cool irgendwie drauf sind und eine gute Stimmung haben, ist ein guter Irish Pub, sag ich mal. Wenn eine Bar, wenn man reingeht, das Licht passt, die Musik passt, die Leute, die da sitzen, sehen auch fröhlich aus, sag ich mal.
Ja, ist gut.
Und vielleicht stehen auch ein paar und es ist ein bisschen Energie im Raum, ist schon mal gut.
Mhm.
Und wenn ich dann natürlich gucke, ob der Bartender sich mal die Hände wäscht zwischendurch und ob irgendwie das Eis mit der Zange angefasst wird und nicht irgendwie, nachdem man gerade irgendwie sich im Gesicht gekratzt hat, mit einem Hand irgendwie ins Eis gereicht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann kann man ja mal ein bisschen gucken, ne? Also ich meine, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das man erstmal hat. Und es kann natürlich auch sein, dass das Gefühl mega cool ist, man aber sieht, oh, weiß ich nicht, jetzt die Drinks, vielleicht trinke ich lieber was anderes. Kann ja auch sein, ne? Also gibt ja so dieses Konzept Dive Bar in Amerika, also so eine Absturzbar, die ja eigentlich meistens immer beliebter ist, weil es irgendwie cool ist, laut, ein Jukebox und irgendwie ein bisschen dreckig. Da trinken die meisten Leute vielleicht eher ein Bier aus der Flasche, aber das ist vielleicht eine coolere Ort. Ja, also und dann muss man es probieren, ne? Also das merkt man erst, wenn man dann seinen Drink bestellt, wie der zubereitet wird, ist da ein bisschen was dabei. Und dann kann man ja immer noch, wenn der Drink einem nicht schmeckt, kann man das ja sagen.
Wie oft kommt das vor?
Wir versuchen immer nachzufragen. Es kommt selten vor bei uns. Ich weiß nicht, ob die Leute sich trauen, aber ob wir es so
gut machen. Das ist was sehr Undeutsches zu sagen. Es schmeckt mir nicht. Ich glaube, man motzt lieber hinterher.
Genau. Also es ist ja so, wir sagen dann auch immer so, weil das ist super schwierig, süß-sauer. Es ist einfach persönliches Geschmacksbild. Ne?
Total.
Das heißt, wenn es jemandem zu süß ist, heißt es ja nicht, dass der Cocktail schlecht ist. Und das ist das Einfachste, was ich ändern kann. Ne? Also ein bisschen mehr Säure oder so. Wenn es handwerklich schlecht gemacht ist, dann ist ein Problem. Ne? Dann kann man immer noch einen Drink austauschen. Wenn es dann nicht besser wird, okay, dann ist es schwierig. Aber auch die Reaktion, wenn man sagt, ey, das schmeckt, man muss ja nicht hingehen so, ey, das schmeckt scheiße, sondern sagen, hey, irgendwie habe ich mir was anderes erwartet bei dem Drink, der schmeckt mir vielleicht nicht oder das ist mir zu sauer, dann kann der Barkeeper ja was ändern. Wenn er was ändert und es dann besser wird oder sie, dann ist super. Dann ist ja immer noch eine gute Bar, ne? Ist ja fast noch besser, wenn ich einen Fehler mache und ihn ausbügel, als, ne? Aber das muss man einfach, das ist eine Gefühlsfrage. Und dann natürlich auch, ich finde ja, die Freundlichkeit ist das Wichtigste. Also, die Gastlichkeit. Also wenn ich in einen Raum gehe, der super sexy ist, es passt alles, aber die Leute nicht Hallo und Tschüss sagen, nicht mal irgendwie, wenn man merkt, die haben alle irgendwie schlechte Laune hinter der Bar, kann auch mal vorkommen, gibt immer, ne, Ausreißer, aber wenn man so merkt, so irgendwas passt nicht hinterm Tresen, schwierig. Na, dann kann der Cocktail noch so gut sein.
Ja.
Oder? Also ich meine, wenn man im Restaurant ist und den Koch irgendwie schreien hört aus der Küche, dass er seine Leute zusammen scheißt, weiß nicht, ob das dann noch so gut schmeckt.
Schmeckt das Essen nicht mehr so gut. Nee. Jetzt bist du ja ausgezeichnet als Gastgeber des Jahres. Was ist ein guter Gastgeber? Was macht dich besser als andere? Das musst du unbescheiden sein.
Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob was besser macht. Ich glaube, es ist einfach, man muss wissen, was die Leute von jetzt brauchen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist das Schwerste und das kann ich auch nicht immer, aber es gibt Leute, die kommen alleine in eine Bar und die gehen gerne alleine in Bars. Ne? Und die wollen dann vielleicht auch in Ruhe gelassen werden. Das muss man in den ersten 2 Sekunden oder halt an dem Hallo und wie geht's und so, muss man das irgendwie rauskriegen. Dann gibt's Leute, die sind in der Bar, weil sie einsam sind. Das kann man auch rauskriegen und die vielleicht dann an der Theke, also wenn der Laden leer ist, nicht schwierig, aber wenn da jetzt irgendwie, sag ich mal, schon 8 Stammgäste in der Bar sind am Tresen, wo man weiß, mit denen kann man gut reden und die sind auch immer offen für andere Leute, dann kann man die ja einfach mal gegenseitig sich vorstellen zum Beispiel. Ne? Wenn man merkt, die Gruppe an Frauen war noch nie bei uns und die fühlt sich noch nicht so abgeholt, muss man halt sagen, ey cool, was trinkt ihr denn sonst gerne, wie können wir noch, also einfach so ein bisschen, bevor die Fragen schon mal die Antwort haben, ne? Und es ist halt viel zwischenmenschliche Interaktion, ne? Und man kann es nicht allen recht machen, das wird nie funktionieren, aber man kann Leuten, die Bock haben, einen guten Abend zu haben, denen kann man auf jeden Fall einen guten Abend machen. Und Leuten, die vielleicht schlechte Laune hatten, kann man auch gute Laune machen. Was man nicht hinkriegt, wenn Leute schon schlechte Laune haben und schlechte Laune haben wollen, dann wird's ganz schwierig, ne? Dann wird ganz schwierig. Dann ist es vielleicht auch manchmal besser, wenn die dann nicht in den Laden reinkommen. Kann auch gastgebend sein, weil dann sich alle anderen wohlfühlen, ne? Im Raum. Ja, ansonsten ist es wie zu Hause, wenn jemand bei dir zu Gast ist. Wenn sich jemand daneben benimmt, muss man das ansprechen. Ansonsten versucht man sich den Leuten den bestmöglichen Abend, den es gibt, zu machen. Und am besten noch sich selber auch, weil dann fühlt sich nichts ganz nach Arbeit an.
Ja. Jetzt komme ich selber aus einer Gastrofamilie. Ja. Das heißt, ich weiß, dass das manchmal ganz schön schwer sein kann, wenn es einem selber gerade nicht gut geht oder man Sorgen hat oder einfach gerade sau viel los ist oder man, keine Ahnung, man hat Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen und muss dann immer nett bleiben und freundlich und höflich lächeln. Hast du einen Hack oder wie kriegst du das hin, dass dich sozusagen der Alltag nicht überrollt und du diese professionelle, aber authentische Freundlichkeit und Fröhlichkeit behältst?
Ja, also das ist tatsächlich auch das, was am schwersten ist, glaube ich, psychologisch auch in dem Job. Wir versuchen das offen anzusprechen mit unseren Mitarbeiterinnen. Also wer krank ist, bleibt zu Hause, ist schon mal Punkt 1. So. Punkt 2 ist, wenn du einen scheiß Tag hast, sag mir das, dann reden wir drüber. Am besten werden wir halt vorbereiten, dann hören wir die Musik, die vielleicht hilft. Na, machen irgendwas, was uns besser, und vielleicht, meistens hilft es ja schon, wenn man es einmal raus hat aus dem System. Und dann müssen wir halt aber auch sagen, okay, dann müssen wir das halt zur Seite schieben. Um Punkt 19 Uhr machen wir auf, dann muss man es zur Seite schieben. Ne? Das ist manchmal schwieriger, aber was ich immer merke, wenn man kurz drüber geredet hat oder vielleicht auch sagt, gibt ja auch Positionen, wo man nicht so viel am Gast ist vielleicht dann. Ne? Oder das kann man ja auch das machen. Ne? Also wenn man sich vielleicht die erste Stunde erstmal an der Spülmaschine verkriecht und der andere die Gastgeberaufgaben macht, ist ja vielleicht auch schon mal geholfen. Ne? Wenn man dann vielleicht, keine Ahnung, ich trinke dann gerne irgendwas, was mir gut schmeckt und dann nochmal kurz durchatmen, und das muss man aber offen ansprechen, das geht auch nicht immer. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der konnte das bis zur Perfektion. Der war leider nur 3 Monate da, weil der war vorher in Barcelona, der Chris, und ist jetzt in Leipzig. Der wollte so ein bisschen rumreisen, war auch zwischendurch mal in Lettland und in Marokko und so. Und der hat auch so viel meditiert, und der hat immer gesagt, ich brauche jetzt mal eine Stunde Ruhe, ich muss 3 Kaffee trinken. Richtig schlechte Laune. Eine Stunde später, Punkt 19 Uhr. Also wirklich, hast gedacht, die Sonne scheint dem irgendwo überall raus. Perfekt. Und jedes Mal, wenn der da war, haben wir wirklich am besten Abend nochmal 300 Euro mehr gemacht als sonst am besten Abend, weil der einfach den Leuten, also die Leute sind mit einer Fresse reingekommen, er so, was ist denn mit euch los? Wir haben Freitagabend, gute Laune oder gehen? So halt ungefähr, ne? Ja. Nur in der charmanten Art und Weise. Ja, die Leute haben den geliebt, und das ist aber, das kannst du auch keinem beibringen. Ne? Das ist so eine Inselbegabung. Aber sonst ja, viel drüber reden und einfach machen, und zur Not, wenn es nicht geht, geht's nicht. Mhm. Also dann muss man halt auch einfach vielleicht, dann ist man vielleicht nicht ganz so gut wie sonst, aber ich glaube, man kann trotzdem noch freundlich bleiben dabei. Ne?
Ja. Bist du gerne Chef?
Nee, gar nicht. Hasse ich. Also was heißt gerne Chef? Also viele Sachen, die man als Chef so machen muss, finde ich nicht so gut. So Finanzamt, Steuern, nicht bezahlen, sondern halt einfach dieses ganze bürokratische Zeug mag ich nicht so gern. Mitarbeiterführung hat mir nie einer beigebracht, finde ich super schwierig. Kann ich vielleicht auch nicht so gut, wie ich möchte. Ansonsten, was ich gut finde am Chef, deswegen bin ich ja, ich kann machen, was ich will, in gewissen gesetzlichen Grenzen natürlich, ne? Aber das finde ich super, aber alles andere, also manchmal denkt man sich schon die ganze Verantwortung und so, aber ja, an sich habe ich gerne meine eigene Bar, sagen wir es mal so, alles was an Bürokratie und an Sachen, wo man eigentlich manchmal eine Human Resources Abteilung für bräuchte, kann ich auch einfach nicht so gut. Da kann man sich Hilfe holen, wie weit es geht, und den Rest muss man sich halt durchbeißen. Ne?
Das hält dich aber nicht davon ab, noch mit anderen Leuten Collaborations und Kooperationen zu machen. Du hast ja deine Finger noch im Kleinstadthafen mit drin und im East End und arbeitest da mit Leuten zusammen. Da bist du nicht so im Vordergrund. Ne, das steht jetzt auch, also das findet man schon, wenn man sich über die Bars informiert oder über die Event-Location, aber du bist ja sozusagen nicht das Gesicht dessen. Was hat dich denn motiviert, das trotzdem zu machen, da noch sozusagen 2 Side-Hustles mitzunehmen?
Ja, das war so ein bisschen, Leute reden halt immer höher, schneller, weiter, größer, und da habe ich mich vielleicht ein bisschen von leiten lassen. Ob das immer die Frage ist, ob das Richtige ist. Wie gesagt, ich stehe da nicht im Vordergrund, deswegen ist es okay, aber man kann dem auch immer nicht so gerecht werden, wie man vielleicht will dann am Ende. Deswegen, ja, es ist so eine Sache, ich habe mich halt leiten lassen, weil ich dachte, das wären coole Geschichten, und das passt auch, und es sind auch coole Geschichten. Man merkt aber schon natürlich, der Workload, der nimmt euch nur zu, und ob ich es jetzt jemand anderem raten würde, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, das merkt man erst, wenn man im Doing drin ist. Und mein Steuerberater hat mal zu mir gesagt, sich auf eine Sache fokussieren ist meistens besser als 3 Sachen zu machen, und er hatte schon ein bisschen recht. Also es ist schon so, das Schaf mache ich zu 99%, also das mache ich zu 100% selber, und mache ich so zu 50-50 mit Alina zusammen alles. Das funktioniert gut. Und da merke ich aber, da bin ich viel mehr investiert als in den anderen Sachen. Ne? Und das wissen auch die anderen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber das gab natürlich schon auch immer mal so ein bisschen so Themen dann. Ne? Das ist einfach, man kann nicht. Und deswegen haben wir aber auch gesagt, gerade im East End, da habe ich wirklich nur einen ganz kleinen Anteil an Anteilen. zum Beispiel. Und da ist auch ganz klar, dass der Scott da irgendwie im Vordergrund steht. Das ist auch richtig so, weil es macht auch gar keinen Sinn, dass ich da einmal im Monat irgendwie vielleicht da bin abends und nicht mal so richtig in der Theke stehe, sondern da irgendwie ein bisschen da bin und mit Leuten laber, dass ich dann da das Gesicht von dem Laden bin. Das ist ja auch irgendwie total unauthentisch und wäre mir auch persönlich unangenehm, weil dann, das ist ja nicht meine Arbeitsleistung auch so. Ja. Ich bin da beratend tätig, würde ich mal sagen. Also wir haben da Termine, wir machen da, wir schauen da, wir bringen das nach vorne. Aber so wie im Schaf könnte ich das auch gar nicht. Und das merke ich auch immer mehr. Es gab schon so Leute, die können das auch irgendwie. Aber ich muss irgendwie dann da sein. Also ich merke das so, und im Schaf ist so das Thema, ich muss da sein. Ich bin nicht so oft da gerade, wie ich möchte, abends, wegen Nachwuchs, und ist auch schön so. Aber ich merke trotzdem, dass ich so oft wie möglich dann abends da bin und gucke, selbst wenn ich weiß, Alina macht das mega und mein Team, das ist so 100% mein Laden, und beim anderen weiß ich, okay, da ist jemand anders im Vordergrund, das ist auch wichtig so. Das passt auch so, ja.
Nachwuchs hast du gerade angesprochen. Da gibt es, darf ich ihren Namen sagen? Die kleine Lioba und deine Partnerin Hanna. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin selber Gastrokind. Und wenn ich sehe, auf wie vielen Hochzeiten du tanzt, du bist international super viel unterwegs, du fährst auf Messen, du bist auf Wettkämpfen, du bist im Schaf, du hast die anderen Jobs noch, du hast, wie du gerade selber gesagt hast, diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn, den ja eine Selbstständigkeit einfach auch mit sich bringt. Wie kriegst du da noch hin, Papa zu sein?
Ja, also ich habe das große Glück, dass ich halt Alina habe, die jetzt mir quasi direkt nach der Geburt, habe ich mir 3 Monate Elternzeit gegönnt auf eigene Kosten. Weil das geht ja auch wieder selbstständig richtig gut.
Wenn man ganz toll.
Super, hat der Gesetzgeber sich mal wieder richtig viel dabei gedacht. Naja, egal. Das läuft auch mittlerweile so, dass wir so ein gutes Team haben, dass es ganz gut funktioniert. Mit den anderen Sachen, ich bin seitdem einmal weg gewesen, einmal in Berlin für die Awards und einmal in Wien für eine Nacht. Das habe ich jetzt auch auf Minimum erstmal reduziert. Das ist auch das Erste, wo ich gecuttet habe. Ich mache das jetzt schon wieder ein bisschen mehr, das ist aber dann auch immer so ein bisschen so, oh, geht es oder geht es nicht? Das ist aber dann auch oft gut bezahlt, deswegen ist das so ein Ding zwischen Geld und Zeit. Das funktioniert dann auch ganz gut. Aber wir merken schon, also wir müssen eigentlich noch jemanden einstellen, gerade im Schaf, merken wir gerade. Weil wir jetzt auch mehr Anfragen bekommen, mehr coole Sachen machen könnten. Aber wenn Alina und ich weg sind, Alina fliegt morgen nach Mexiko für eine Woche und macht da eine Gastschicht und schaut sich Destillerien an und Zeug. Das ist dann schon eine Herausforderung, wenn die Woche nicht da ist. Und die soll ja auch mal einen Urlaub machen und so. Okay. Und wenn ich da mal eine Woche nicht da bin, und Problem ist aber halt Margen und Gastronomie, wirst du dann selber wissen, denkst du halt dreimal drüber nach, ob du dir noch jemanden leisten kannst. Das ist gerade so die Herausforderung. Deswegen, ja, ich krieg's unter den Hut gerade besser, als ich denke. Ich glaube, Hanna würde es vielleicht ein bisschen anders sehen. Wir haben also feste Sachen, wir haben einen Kalender. Ich mache fast jeden Morgen dann halt mit ihr. Ich versuche abends erst zu arbeiten, wenn sie im Bett ist. Aber natürlich ist es, Hanna hat gerade Elternzeit. Das ist natürlich ganz anders als das, was ich da leisten kann. Das ist auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich versuche mein Bestes. Und ja, Reisen ist jetzt gerade so das Größte, wo ich halt schauen kann, dass ich es nicht mache. Da haben wir auch so einen Deal. Da gibt es halt gewisse Gelder. Wenn das dann fließt, dann fahre ich da schon hin. Okay. Ja. Aber jetzt für wie früher habe ich halt Spaßtrips gemacht, eine Gastschicht irgendwo nur für Kost und Logis, weil man die Bar sich angucken wollte, weil es eine Ehre war, in London irgendwo mal zu sein. Das machen wir jetzt nicht mehr. Also da schicke ich jemand anders hin. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, kannst du eine Distillerie angucken? Ich war schon bei verschiedenen Distillerien eingeladen, das ist ja auch cool. Du kannst kostenlos angucken, bla, wird alles bezahlt. Mache ich jetzt gerade nicht. Also das ist ja dann 3 Tage Urlaub quasi, das mache ich dann natürlich nicht.
Okay, also Priorisierung ist das Zauberwort.
Ja, Priorisierung und halt schauen. Also viel reden halt auch miteinander und gucken. Und dann muss es halt, also wird mir Lioba schon irgendwann mal sagen, ob das genug war oder nicht.
Hoffe ich. Wenn du diese ganzen internationalen Einflüsse, von denen wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, also aus Mexiko, wenn Alina wiederkommt, wenn du unterwegs warst, die ja alle irgendwie auch in deine Bar eingeflossen sind, da hast du ja ganz viele Eindrücke mitbekommen, aber auch ganz viel Barkultur. Vollkommen hypothetische Frage, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du gerade Bock hast, Bamberg zu verlassen. Aber wenn du in irgendeiner Stadt dieser Welt eine Bar aufmachen könntest, welche wär's? Wo würdest du hingehen?
Super schwierig. Also ich wollte immer in Berlin eine aufmachen. Das würde ich, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr, weil da gibt es schon so viel Gute, dass ich da, weiß ich jetzt nicht, ob die noch jemanden brauchen wie mich. Es ist natürlich in jeder Stadt so. Also was ich natürlich spannend finde, weil es einfach mein Herzensland ist, ist so Mexiko. Da ist aber halt auch mega schwierig, also jetzt allein Mexico City. Ich meine, dann hast du natürlich La Roma als Standort, wo die ganzen coolen Bars sind, da sind aber natürlich sehr fast nur reiche Mexikaner und Europäer und Amerikaner halt. Ist dann immer die Frage, ist es, also ich will ja eigentlich eine Bar machen, die für die Leute da ist, so ein bisschen, ne? Und das wird ja zunehmend schwerer. Also, dass nicht nur Leute da sind, also dass sich alle das leisten können, mal in eine Cocktailbar zu gehen, das wird ja immer schwieriger. Und das ist in anderen Ländern noch krasser als in Deutschland, ne? Also, wenn du jetzt guckst, was ein Cocktail in London teilweise kostet oder so, und das sind einfach irgendwie Sachen, die nicht mehr cool sind. Aber ja, wenn ich es mir aussuchen könnte und die Welt ein perfekterer Ort wäre, würde ich, glaube ich, sagen Mexico City. Ja.
Wenn man dir so zuhört, dann klingt immer mal wieder was durch, wo man merkt, dass du eine klare politische Position hast, eine feministische Einstellung, und es kommen so politische Seitenhiebe ab und zu mal ein bisschen durch. Und das ist ja alles kein Zufall, weil du ja nicht nur Politik studiert hast, sondern politisch auch ziemlich aktiv warst. Du wolltest ja auch mal in den Bundestag, oder du wurdest vorgeschlagen, für den Bundestag zu kandidieren, für die Partei.
Ja.
Daraus wurde dann nichts. Nimm es mir bitte nicht krumm, aber es klang für mich ein bisschen, als wärst du darüber auch ganz froh gewesen, weil das nämlich eigentlich überhaupt nicht zu deinem Job gepasst hätte. Ne? Es wäre nicht gut vereinbar gewesen.
Nee, gut, aber ich meine, gut, mit dem Bundestagsgehalt kann man sich, glaube ich, muss man denn mit der Bar dann, glaube ich, kein Geld mehr verdienen.
Das stimmt.
Nee, das war ja auch so. Ich meine, es war ja damals auch klar, dass ich als Direktkandidat für eine kleine Partei im Wahlkreis mit dem besten CSU-Stimmergebnis eh keine Chance habe. Es war eher so ein bisschen, wir haben ja damals, also ich bin nicht mehr in der Partei aus anderen Gründen und politischer Ausrichtung der Partei, aber das war so ein bisschen, ich war damals auch so angenervt von etablierten Parteien, dass ich gesagt habe, wenn man wenigstens drüber lachen kann, dann machen wir halt das. Deswegen bin ich ja in der einzigen Nicht-Satire-Partei Deutschlands gewesen, in der Partei Die Partei. Und wir haben damals 2021 Expertenwahlkampf gemacht, weil wir meinten, nach dem ganzen Corona-Desaster und Maskendeals und so braucht es Expertinnen und Experten im Bundestag und vor allem wissenschaftliche Expertise. Jetzt hatten wir aber natürlich nicht so viele Kandidatinnen und Kandidatinnen mit einem Hochschulabschluss, ne? Deswegen bin ich da so drauf, wurde ich so quasi überredet, als Politikwissenschaftler mit auf die Liste zu gehen. Und ich war, glaube ich, sogar auf Listenplatz 4 in Bayern. Also falls wir die 5%-Hürde gerissen hätten, wäre ich in den Bundestag gekommen, trotz Direktmandat nicht gewonnen. Aber ja, ich habe da auch jetzt nicht so viel Wahlkampf gemacht, ne? Weil jetzt mal ganz ehrlich, Wahlkampf, wenn man eine kleine Partei ist, ohne Geld, also die Plakate hängt man selber auf. Wenn man Bock hat, zahlt man sie auch noch selber, weil dann kann die Partei wieder Spenden irgendwie abdrücken, so, wenn man keine Kohle hat. Dann fährt man die alle, habe ich mit meinem Vater da die ganzen Plakate aufgehängt, aber dann bist du im Wahlkreis Bamberg, Lichtenfels-Kulmbach, das heißt, häng mal in ganz Kulmbacher Landkreis, Lichtenfelser Landkreis und Bamberger Landkreis nördlich quasi, nördlich von Bamberg der Landkreis, also Breitengüßbach, Zapfendorf und so, Plakate auf. Wie viele tausende Plakate du da bräuchtest.
Ja.
Dann haben wir halt irgendwie 150 Plakate aufgehängt, hauptsächlich in Staffelstein, weil da komme ich her, und hauptsächlich in Bamberger Land so ein bisschen, aber eigentlich auch, ne? Hast ja gar keine Chance. So. Also dann gehst du halt zu einer Podiumsdiskussion und schaust dir das halt an, wirst neben AfD-Kandidaten gesetzt, weil du da halt der Kanarienvogel auch bist. Hast aber mit die meiste Redezeit, weil die anderen halt auch alle nicht so viel, weiß ich nicht. Ja, und das war dann so ein bisschen, war ein guter Ausflug, hat, glaube ich, auch ein bisschen Medienecho gebracht, weil war auch gut so, aber ich wäre, glaube ich, schon ganz gern reingegangen. Das hätte ich mir schon angeguckt. Gleichzeitig bin ich als Politikwissenschaftler ist man ja auch sehr politikverdrossen. bin ich irgendwo einerseits auch froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich hätte es auf jeden Fall gerne gemacht. Gleichzeitig war mir das klar, dass es sehr, 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 sehr unrealistisch ist. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich für die SPD auf Listenplatz 4 war in Bayern, ne? Wo man weiß, okay, das hätte irgendwie funktioniert.
Ist davon denn irgendwas geblieben? Also hat das eine nachhaltige Wirkung bei dir? Hat es was verändert in deinem Leben, dieser Ausflug in die...
Ich bin, glaube ich, noch zynischer geworden, was Politik betrifft. Ich weiß nicht, ob ich da die Hörer mit depressieren möchte.
Sind wir das nicht alle in letzter Zeit?
Ja, nee, also wie gesagt, das ist halt, das ist halt so natürlich, gerade wenn man Direktwahlkampf macht, wenn man weiß, dass die Projektion bei 50-60% Erststimmen bei einer anderen Partei liegt, ist natürlich die große Frage, warum man überhaupt. Also das ist natürlich dann so ein bisschen verlorene Liebesmüh. Ansonsten hat es mir jetzt nichts gebracht, außer dass ich dann erstmal danach mich tatsächlich sehr zurückgezogen habe von politischer Arbeit und jetzt gerade erst wieder mit anfange. Aber das jetzt eher so gerade zeitlich nicht großartig so ein Thema ist. Mhm. Ja, und sonst war es schon mal ganz interessant und ich habe immer immensen Respekt auch vor Leuten, also jetzt auch wieder Wahlkampf, die sich da jeden Samstag in die Fußgängerzone stellen. Mhm. In ihrer Freizeit, ne? Also, wenn das jetzt keine gewählten Abgeordneten sind, die da entsprechend für entlohnt werden, dann gehört es meiner Meinung nach zu ihrer Arbeit dazu. Aber wenn man natürlich da als Freiwillige und auch als aussichtslose Listenplatzkandidatinnen da sich da jeden Samstag da vor der Wahl hinstellt, das hat auf jeden Fall Respekt verdient, finde ich, der zu selten auf jeden Fall honoriert wird von Leuten. Mhm. Egal welche, also ich habe da jetzt, finde da jetzt auch die Partei dann meistens nicht gut, aber trotzdem muss man schon sagen, Respekt, dass ihr das macht.
Mm, total. Das ist halt auch gelebte Demokratie. Ne?
Ja.
Mm. Und trotzdem bist du nicht unpolitisch nach wie vor. Also wenn man dir ein bisschen auf deinen Social-Media-Kanälen folgt, dann kriegt man schon mit, was du auch von der aktuellen Situation hältst. Das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren. Was mich aber total interessiert ist, war das je in der Bar spürbar? Also kommen Leute und sind in irgendeiner Form, also verwickeln die dich in politische Gespräche oder hast du das Gefühl, da kommt mal jemand und will Ärger machen, weil er von deiner Haltung gegen rechts weiß oder ist es eher entspannt?
Also boah, Ärger gemacht wurde noch nicht so viel und wenn, dann sind das eh mal Leute, die sowieso Ärger gemacht hätten, glaube ich, die vielleicht jetzt auch gar nicht so tief drin sind und wissen, wer ich bin. Es fällt mir schon auf, dass gerade in der Barszene ich oft darauf angesprochen werde und ich merke, dass da halt Leute einfach auch polisiert werden und das die Leute interessiert und oft meine Meinung hören wollen, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil ja, ich habe schon eine Meinung und so, aber es geht ja auch oft darum, dass sich Leute vielleicht selber mal ein bisschen mit Themen beschäftigen. Das merke ich schon. Ansonsten, also ich sag mal so, wir gucken ja den Leuten auch in den Köpfen rein. Ne? Also wenn jetzt jemand einfach nett ist in der Bar, dann ist mir das ja auch erstmal egal. Also ich kann ja jetzt auch nicht, also möchte ja jetzt auch nicht Leute rausfiltern. Wenn aber Leute natürlich politische Parolen machen, ist das nicht was ganz anderes. Ne? Mhm. Es kommt aber sehr selten vor. Also wir hatten schon mal ein, zweimal so Situationen, wo du gemerkt hast, dass Leute das irgendwie wussten und irgendwie einen blöden Spruch gemacht haben. Aber das kommt eigentlich relativ selten vor. Und wie gesagt, wenn die sich zu benehmen wissen und keine blöden Sprüche machen, weiß ich es ja nicht erstmal, außer die sind irgendwie bekannt. Und wenn sie blöde Sprüche machen, sind es meistens auch die Leute, wo du schon wusstest, wenn die reinlaufen, dass sie Probleme machen werden und dass man die eigentlich schon an der Tür hätte. Also im Winter habe ich ja sehr viel Türsteher gemacht oder ich habe Gastgeber gespielt, weil wir so überfüllt waren, dass wir an der Tür schon mal gucken mussten, dass der Raum nicht zu voll wird und da hat man nämlich sehr viel sich mit Leuten unterhalten. Und jetzt mal weg von der politischen Einstellung, manche Leute sind halt auch abends einfach nicht die besten Menschen. Und das merkt man ja nach zwei Wörtern, mit denen man spricht, ob die Hallo sagen können oder ob die irgendwie erstmal einen blöd anschnauzen, warum jetzt hier ein Türsteher steht oder so. Und dann weiß man ja ganz genau schon, dass man die nicht braucht. Und dann hat man das, glaube ich, schon vorher abgewendet, das Thema. Ja.
Und daraus schließe ich aber, dass man als Barkeeper nicht everybody's darling sein muss.
Nee, also früher in New York waren ja die Barkeeper so die Bürgermeister des Stadtteils. Da gab es ja auch dann die politischen Diskussionen und Verabredungen in diesen Bars. Da waren die ja eher so die Schiedsrichter, was ich eigentlich ein ganz gutes Ding ist. Ich finde auch, dass eine Ort der Begegnung ist und dass es kein unpolitischer Ort sein sollte. Was halt Leute immer in Deutschland auch vor allem nicht verstehen, dass eine Diskussion nicht ein Streit ist. Also ich kann ja eine gegenseitige politische Diskussion haben, solange die nicht irgendwie in einer Art und Weise Leuten quasi irgendwie was Böses erstmal will, kann man ja darüber diskutieren.
Mhm.
Das kann man ja auch machen, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt.
Ja.
So. Und man kann auch danach immer noch ein Bier trinken und sagen, agree to disagree.
Genau.
So. Und das ging mir schon sehr lange in Deutschland verloren. Und ich finde, in Deutschland hatten wir vorher eine Haltung, dass irgendwie alles war irgendwie immer so, wir diskutieren lieber nicht drüber, wir machen es halt einfach und jetzt ist halt eher so, ja, eine ganz andere, noch schlimmere Organisation, aber das ist so ein Thema und eine Bar an sich, wenn das ein offener Kommunikationsort ist, ist ja gut. Und dann kann man auch drüber reden, aber ich weiß auch nicht, ob das dann Freitagabend der richtige Zeitpunkt ist, ne? Ich mag jetzt auch keine politischen Veranstaltungen in meiner Bar machen, aber wenn sich jetzt Leute über Politik unterhalten und da werde ich auch öfter mal mit einbezogen, dann kriegen wir das schon ganz gut hin. Und da sind wir uns oft auch nicht einer Meinung. Da muss man dann halt nur immer bremsen, weil wenn die Leute Alkohol getrunken haben, muss man auch mal sagen, so Leute, jetzt lassen wir das vielleicht auch einfach, bringt jetzt auch nichts. Kann ich zum Beispiel auch gar nicht gut unter Alkoholeinfluss über Politik diskutieren, sollte man nicht machen mit mir. Da werde ich auch mal relativ
polemisch.
Ja,
oder zynisch.
beides oder vielleicht bin ich dann auch arrogant und weiß was besser und muss es dann raushängen lassen. Das ist dann immer nicht so angenehm. Keine gute Charaktereigenschaft von mir. Aber nur wenn man was weiß, kann man was ändern. Nee, und da muss man einfach aufpassen. Ne? Also wie gesagt, ich finde politische Diskussionen immer gut, weil das bringt, glaube ich, Leute weiter. Zwei Positionen, die irgendwo vernünftig sind, aber gegensätzlich können immer die andere Position vielleicht befruchten oder nicht. Und da muss man gucken, ob man weiterkommt oder nicht.
Meine letzte Frage. Ihr geht ins 13. Schafjahr jetzt. Was hast du dir vorgenommen? Was wünschst du dir fürs 13. Jahr?
Wünschen würde ich mir einfach, dass es erstmal so weitergeht, wie es gerade läuft. Also es läuft gerade sehr gut für uns, glaube ich. Wir haben coole GastbarkeeperInnen noch dieses Jahr geplant. Wir sind auch, die Alina ist jetzt in Mexiko, wir sind nochmal ein, zwei Gastschichten in Berlin, Paris machen. Wir haben ein paar coole Sachen geplant, auch außerhalb der Bar. Das hört sich alles erstmal gut an. Wenn das so weiterläuft, fänd ich das gut. Wenn sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ein bisschen anders entwickeln würde, wäre das gut. Gerade so, was auch Kaufkraft und so angeht. Ich glaube nicht, dass Mehrwertsteuersenken irgendwas bewirken. Ich glaube, da muss irgendwie die Kaufkraft in der Gesellschaft irgendwie erhöht werden, damit Leute wieder irgendwie ein bisschen leichter sind und ein bisschen mehr von ihrem Leben haben und dann vielleicht auch mal einfach entspannter in eine Bar gehen können und nicht vielleicht dreimal drüber nachdenken müssten, ob ich jetzt irgendwie in die Bar gehe oder in die Pizzeria und so. Und ich glaube, das wäre gut für die Gesellschaft, also nicht nur in Deutschland, sondern überall. Aber sonst so für uns persönlich läuft es, also seit den Awards läuft es eh mega und wir können uns gar nicht beschweren. Solange die Leute gern zu uns kommen, eine gute Zeit bei uns haben und fühlen, dass wir was Cooles machen, bin ich mega zufrieden.
Cool. Danke. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du aus deinem Leben und deiner Bar erzählt hast. Und ja, mach so weiter.
Vielen lieben Dank. Das hat mir sehr gut gefallen hier. Vielen Dank.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Für die Produktion dieser Folge und für die Fotos und Videos ist Matthias Hoch zuständig. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer. Mein Name ist Andrea Pauli und ich mache Recherche, Redaktion und Moderation in diesem Podcast. Alle Episoden gibt's dort, wo ihr uns jetzt gerade hört und natürlich unter fränkischertag.de/podcast. Dort findet ihr auch unsere anderen Audioformate. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.